Hi, I'm Steve, and welcome to my weekly podcast, Super Secret Apple Rumors. Clicker is not working. All right. We're scrambling backstage right now. We're going to use a stylus. No. A revolutionary new product for your iPod. Socks. You'll be able to buy this right on your phone for $4.99.
Hallo und willkommen zur 7. Folge des Apple Guru Podcasts. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den Online-Shop www.apple-guru.at. Meine Co-Hosts heute sind Hannes, Alex und Clemens. Für Themenvorschläge oder Feedback erreicht ihr uns wie immer unter podcast@apple-guru.at. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit vergehen lassen. Die Weihnachtszeit hat uns eingeholt und wir kommen mit ein paar neuen Themen zu euch. Unser erstes Thema, wir reden kurz über das iPad-Event, das es gab und die Geräte, die mittlerweile doch verfügbar sind. Es gab ein bisschen eine Änderung im Einstiegsbereich des iPads. Also wir haben das iPad 10,2 Zoll, das jetzt über die letzten Jahre unser Begleiter war, im Einstiegsbereich bleibt. Aber es wurde ein größerer Bruder mit 10,9 Zoll eingeführt mit ein paar sehr interessanten Neuerungen. Das 10,2 Zoll iPad bleibt im Lineup drin als Einstiegsgerät. Und die iPads Pro wurden aktualisiert. Der Preispunkt des 10,2 Zoll iPads hat sich ein bisschen nach oben gesetzt. Das 10,2 Zoll iPad kostet jetzt statt 379 Euro 429 und bleibt im Lineup als Einstiegsgerät. Das 10,9 Zoll iPad, das jetzt neu dazugekommen ist, hat ein paar sehr interessante Eigenheiten, sagen wir es mal so. Einer der ersten Punkte, die wir erwähnen müssen, ist die Webcam, die mittlerweile nicht mehr an der oberen Kante des Geräts liegt, sondern auf der breiten Seite sozusagen. Das heißt, das ist eine Anerkennung von Apple auch, dass die Geräte sehr viel als Desktop-Ersatz quasi, als Laptop-Ersatz verwendet werden. Einstiegspreis für dieses Gerät ist 579 Euro für 64 GB mit Wi-Fi und das Gerät kommt in vier Farben dieses Jahr. Das heißt, in Silber, Pink, Gelb und Blau. Sehr interessanterweise kein Space-Grau oder Schwarz. Das Gerät hat keinen Homebutton mehr und ist somit mit einem homebuttonfreien Design der Rand überall gleich groß. Und anstatt Face-ID gibt es bei dem Modell ein Touch-ID wie beim iPad Air integriert in den Ein-Ausschalter. Habt ihr die Geräte angeschaut? Was sagt ihr soweit zu dem neuen Gerät?
Ich habe sie noch nicht live gesehen, aber ich war kurz davor. Das ist Gelb vom neuen iPad, hat mich, muss ich sagen, schon sehr überzeugt. Ich bin jetzt generell kein sehr farbenfroher und farbenfreundlicher Mensch. Aber ich finde, das ist das erste Mal seit langer Zeit eine Farbe, auch eine von den bunteren, knalligeren, die mich irgendwie angelacht hat und die ich mir durchaus vorstellen könnte. Ich bin gespannt, ob die irgendwo anders auch noch auftaucht.
Total spannend.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass mich sowas mal überzeugt. Aber
mich hat überrascht, dass es kein Schwarz, Midnight oder Space Gray gibt oder sowas in der Art. Also die klassische sozusagen fade Farbe. Die fehlt irgendwie diesmal total. Silberweiß gibt's und sonst ein paar bunte Optionen. Was sagst du zur Kameraplatzierung?
Ja, das finde ich spannend, auch angesichts dessen, dass es kein langweiliges Grau gibt, weil, wie du schon erwähnt hast, irgendwie wirkt das so als Anerkennung dessen, dass viele es gar nicht in der handgehaltenen Variante verwenden, sondern in irgendein Keyboard stecken und verwenden, wo die Kamera dann besser platziert ist. Dann fehlen aber gleichzeitig diese klassischen, langweiligen Space Gray nichtssagenden Farben. Irgendwie für mich fast ein bisschen ein Widerspruch. Muss aber sagen, ich finde die Platzierung so auch tatsächlich sinnvoller. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich die Kamera beim iPad sehr selten verwende. Und dass sie mich, wenn ich sie in der Hand halte, auch nicht stören wird, wenn sie auf der Seite wäre.
Zum Thema Laptop-Ersatz-Einsatz. Apple hat ein neues Case, also ein neues Keyboard-Cover vorgestellt für dieses iPad. Das ist ein neues Design, wo du eine Art Kickstand getrennt hast vom tatsächlichen iPad-Stand. Das heißt, du hast ein Teil auf der Rückseite und du hast ein Keyboard, das du quasi entfernen kannst vom iPad und dann auch noch weiter verwenden kannst. Das Ganze nennt sich Magic Keyboard Folio. Gibt es nur für das iPad 10. Generation im Moment. Und ich muss es einfach sagen, es erinnert mich sehr an den Microsoft Surface. Rein von der Idee her. Ich glaube auch, dass das Ganze sehr education-lastig sozusagen angesetzt ist, also für Schulen und Schüler angedacht ist. Wobei ich da den Preispunkt teilweise noch nicht ganz passend finde. Und ich glaube, wir müssen das, den Elephant in the Room ansprechen. Apple Pencil 1, nicht 2. Das heißt, du musst, und dieses iPad hat USB-C, du musst einen Lightning Pencil mit Adapter auf USB-C verwenden bei dem iPad und nicht den magnetischen Pencil 2 wie vom Air Mini oder Pro.
Ich glaube, du hast irgendwie dieses Stichwort Bildung erwähnt. Ich glaube, das erklärt irgendwie all diese Dinge. Also sowohl die Farben und den Mangel an langweiligen Farben vielleicht. Es erklärt den Kickstand und ja, wahrscheinlich auch die Entscheidung für den Pencil.
Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also trotz Education. Es stimmt schon, viele Schulen haben vielleicht noch Pencil 1, wobei ich es persönlich nicht glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, von meiner Zeit, wo ich auch Schulen beliefert habe. Es gab früher schon den Logitech Crayon, den du ohne Pairing auf allen iPads seit 2018 verwenden kannst. Und mittlerweile gibt es Pencil-Alternativen bis zum Umfallen. Und ich verlinke auch in den Notes den von Next One, den einer meiner Marken verkauft. Für 59 Euro bekommst du einen Pencil, der auf allen Geräten seit 2018 funktioniert. Druckstufen, Schraffieren, alles unterstützt wie ein normaler Pencil, nur über USB-C halt extra geladen wird. Aber dieser ganze Dongle-Paradies sozusagen noch mehr ins Absurde getrieben in meinen Augen mit Pencil auf Lightning mit Adapter auf C, um es dann ewig lang raushängen zu lassen aus dem iPad. Interessante Wahl, sagen wir es einmal so.
Ich glaube, es war vielleicht auch weniger die Wahl, nehmen wir das, was bei den Schulen schon vorhanden ist, sondern nehmen wir das, was bei uns noch genug vorhanden ist und was wir vielleicht den Schulen noch einfach günstiger anbieten können, wenn sie es neu kaufen. Also ich denke, die Richtung war da vielleicht gar nicht so sehr, den alten weiter zu verwenden, wenn er schon da ist. Was nämlich lustigerweise bei mir einer der Gründe war, warum ich mich nicht für das iPad entschieden habe, weil ich im Vorfeld recht fix davon ausgegangen bin, vor allem mit dem neuen Design und den nicht mehr runden Seiten, sondern den flachen Seiten wie beim iPad Pro, dass sicherlich der neue Pencil zum Einsatz kommen wird. Und dass er das nicht tut und ich schon einen 2er-Generation Pencil habe, war dann irgendwie einer der Hauptgründe, warum ich mich doch nicht dafür entschieden habe.
Du bist ja ein iPad Mini-User, oder? Nein, du warst früher mal Mini, du bist Pro jetzt gerade.
Ich bin jetzt wieder Mini. Ich habe im Zuge dieser Vorstellung...
Doch, ich habe doch recht gehabt, ja?
Ja, genau. Ich habe zum Mini gegriffen diesmal, das jetzt nicht neu vorgestellt wurde, aber ja, so quasi als Alternative zum mittleren AirPad, zu dem neu vorgestellten 10.9er, dass es dann doch nicht wurde. Also ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass ich dazu greifen werde, aber nachdem das Mini jetzt zum Beispiel den neuen Pencil verwendet und ich sowieso schon lange als alter iPad Mini-Fan damit geliebäugelt habe, ist es dann das geworden.
Es ist das beste iPad Mini, das es jemals gab, das stimmt.
Überraschung,
gell? Um den Satz zu stellen. Die Kameraplatzierung auf der breiten Seite. Ich bin 100% überzeugt davon, dass das der richtige Schritt ist und dass das ein notwendiger Schritt ist. Für mich macht die Kamera auf der schmalen Seite oben extrem wenig Sinn, also in den ganz wenigen Fällen, wo man das iPad quasi so hält und wirklich im Hochformat verwendet, dann auch Kamera zu nutzen. Ich persönlich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das etwas, was ja, gibt es quasi gar nicht. Ja. Das Problem aber damit ist, dass sie anerkennen, dass es diesen Use Case gibt und die Notwendigkeit dafür, aber die iPad Pro, die wo man das Argument machen könnte, diese Geräte sind ja noch mehr für diesen Einsatz gedacht, Videokonferenzen von daheim, weiß ich nicht, was man alles als Zweitgerät neben dem Arbeitsgerät in Calls hinein dazugehen. Die Geräte haben das nicht bekommen. Das heißt, die iPad Pros von dieser Generation sind zwar mit M2-Chip ausgestattet und haben sozusagen die neuesten Aufregungen unter der Haube, aber sonst hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das heißt, in meinen Augen eigentlich ist das aktuelle Lineup wieder ein bisschen unsauber geworden, weil du hast ein sehr interessantes Feature wie die Kamera im Breitbild im Einstiegs-Lineup, aber nicht dort, wo es auch Sinn machen würde. Und auch das Split-Cover, das coole neue, das doch einigen gefällt, weil du kannst das Keyboard quasi trennen vom aufgestellten iPad und zum Beispiel im Flugzeug sehr angenehm, wenn du am Tray-Table quasi hinten das iPad stehen lässt und dann das Keyboard ein bisschen wegziehen könntest, das gibt es auch nur fürs 10,9 Zoll iPad. Also es fühlt sich an wie so ein Zwischenschritt zwischen Änderungen, die jetzt langsam vielleicht durchsickern werden auf andere Geräte auch.
Anscheinend ist ja die Kamera seitlich auch ein bisschen im Weg für den neueren Pencil, der ja magnetisch dort hält. Das ist jetzt sicherlich kein Hindernis, um das irgendwann mal anders zu machen, aber erklärt vielleicht, warum das iPad Pro es diesmal noch nicht bekommen hat. Wäre auch interessant, wie viel davon jetzt tatsächlich Absicht ist und wie viel an fehlenden Redesign fürs iPad Pro zum Beispiel mit der allgemeinen Lage zusammenhängt, die es ja immer noch recht schwer macht, teilweise genügend Chips und Ähnliches zu bekommen und Produktionskapazitäten. Ob das vor 2 Jahren genauso eine Neuvorstellung gewesen wäre, wie wir sie jetzt hatten. Interessant. Aber kommt sicherlich noch auch beim iPad Pro eine Überarbeitung.
Glaube ich auch. Steht uns sicherlich bevor. Clemens, was sagst du? Pencil 2 oder besser Pencil 1 mit Adapter zum iPad? Schon gesehen, wie die neue Dongle sozusagen so funktioniert?
Ja, ich habe es in live noch nicht gesehen. Auf den Fotos schaut es natürlich extrem seltsam aus. Ja, kann mich da eigentlich eher euch nur anschließen. Es ist halt nicht ganz nachvollziehbar, warum der Pencil 1 noch immer verkauft wird. Anders als eben technisch sieht man, es dürfte magnetisch dann doch nicht ganz funktionieren. Ja, ist generell die Frage, wenn das Gerät viel in Edo verkauft wird, wie viele Leute dann noch wirklich von Apple die Variante nehmen oder nicht eh, wie du es auch erwähnt hast, dann günstigere Third-Party-Alternativen verwenden, die dann ja doch die Hälfte kosten, weil soweit ich weiß, kostet der Pencil ja immer noch dasselbe, was er bei der Einführung gekostet hat.
Nein, nicht ganz. Also da hat sich schon etwas getan bei Apple und zwar gut, dass du das erwähnst, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. Apple hat die Preise für die Pencils geändert und zwar für beide. Der Pencil erste Generation hat früher mal, vor einer Weile, 89 Euro gekostet und der Preis wurde jetzt angehoben auf 119 und die zweite Generation war früher 35 Euro und ist jetzt bei 149 Euro. Das heißt, beide Pencils wurden spürbar teurer.
Okay, und was das Argument sogar noch mehr unterstreicht, dass
eigentlich genau, ja,
ein alter Pencil sehr teuer verkauft wird.
Absolut.
Und ja, weil du meintest unsauberes Line-Up, also was mir auch aufgefallen ist, ich habe selber ein iPad Pro 2018 mit dem Magic Keyboard und was ich da immer vermisst habe, war die Funktionstasten und jetzt hat aber das Magic Keyboard Folio Funktionstasten, obwohl es ja eigentlich das, sagen wir mal, schlechte Gerät ist.
Einstiegsgerät, oder?
Nennen wir es nett. Genau, um es diplomatischer zu sagen, was mich eigentlich auch wundert, warum sie dann nicht vom Magic Keyboard einen Revamp gemacht haben, wo das auch dazu kommt. Aber ja, es zeigt halt, dass entweder die Teams nicht so ganz abgesprochen sind oder sie halt einfach sehr iterative Schritte haben, wo Sachen, die dann, früher war es eigentlich immer so, dass Sachen von oben nach unten wandern, aber ich habe seit ein paar Jahren das Gefühl, dass Sachen irgendwie aus allen Richtungen überall hinwandern.
Ja, und dann, dass dann noch das iPad 10,2 Zoll drinnen bleibt für einen, ja, es ist ein Preisunterschied, aber es ist nicht mehr Tag und Nacht als Unterschied. Das könnte wirklich heißen, dass sie quasi diese Einstiegsgrenze so niedrig wie nur irgendwie möglich halten wollen.
Genau. Sonst, was, wenn wir schon beim Thema Pencil sind, ich konnte es leider noch nicht ausprobieren, das neue iPad Pro unterstützt ja beim Pencil jetzt auch eine Hover-Funktion, dass ich auch ohne, dass ich das Display berühre, quasi zum Beispiel die Maus bewegen könnte mit dem Pencil, wenn ich das richtig verstanden habe. Schaut eigentlich ganz cool aus, dürfte auch bei manchen Bildbearbeitungsprogrammen sehr sinnvoll noch sein. Ich konnte es aber noch nicht selber testen drum. Ja, ist relativ.
Ja, da stellt sich mir auch die Frage, es wird ja nur unterstützt auf dem M2 iPad Pro, auf dem neuen. Ist es ein Hardware-Unterschied? Warum nicht auf dem M1 Pro? Das wissen wir nicht. Der Pencil ist dasselbe, das Display ist anscheinend dasselbe, aber es geht nur um M2.
Genau, und Hardware-Unterschied, auch ein gutes Stichwort. Es war ja jetzt jahrelang so, dass man gesagt hat, die iPads sind vor allem die Pros mit den M-Prozessoren extrem overpowered, aber die Software zieht halt nicht wirklich mit. Und da war eben auch im Zuge der Vorstellung, dass sie gesagt haben, DaVinci Resolve, was ja eigentlich eins der beliebtesten Videoschnittprogramme am Mac, weiß gar nicht, ob es das für Windows auch gibt, aber am Mac auf jeden Fall ist, das in einer fast 1:1 Version jetzt eben auch fürs iPad Pro kommen soll. Und das wird eigentlich dann nochmal super spannend, ob wir da jetzt endlich in die Richtung kommen, wo Programme 1:1 vom Mac portiert werden, vor allem wenn sie sich jetzt auch die ARM-Architektur teilen.
Ja,
und stimmt. Was da dann wirklich möglich sein könnte, nämlich dass ich auch wirklich nahtlos an einem Projekt weiterarbeiten kann und nicht am iPad irgendwie eine Mini-Version davon habe.
Genau.
Und ja, endlich
den Prozessor. Das geht aber nicht nur vom Funktionsumfang und Prozessorleistung, sondern auch in dem Bereich UI in meinen Augen. Also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn eine iPad-App, ja, sie braucht ein bisschen eine andere UI als eine Mac-App, keine Frage, weil natürlich die Input-Methoden anders sind, aber ich will persönlich nicht, dass alles komplett anders ist oder Kürzel oder Varianten, mit denen ich arbeite in der Vergangenheit, einfach nicht verfügbar sind am iPad, weil es ist eine Mobile-App.
Gerade also, beim Filmschnitt macht es halt
genau Sinn,
wenn du da nicht mit deinen gewohnten Kürzeln arbeiten kannst, ist es halt wertlos.
Ich will einfach, dass der ganze Workflow komplett gestört wird dadurch, weil du bestraft wirst dafür, dass du auf einem eigentlich iPad arbeitest und nicht am MacBook.
Ja, spannend.
Und das ist auch dann ein wichtiger Schritt dahin, um diese Geräte zu etablieren als Notebook-Ersatz, muss dieses UI-Thema bei den App-Entwicklern wirklich so ankommen, dass man alle Möglichkeiten hat.
Genau, und da sind wir eher auch bei dem, was ich gerade noch sagen wollte, Richtung Stage Manager. Wenn jetzt dann das Update kommt, dass externe Displays da auch unterstützt werden, weil gerade das ist halt bei so Programmen auch super wichtig, dass ich
jetzt
halt
muss ich aber gleich fragen,
externen Monitor da auch nutzen kann.
Stage Manager, irgendeiner von euch verwendet Mac oder iPad? Ganz ehrlich,
mir ist heute wieder eingefallen, dass ich es bis jetzt noch nicht ausprobiert habe.
So ein Nein, ja, Hannes, verstehe ich.
Also am iPad kann ich es nicht ausprobieren. Und weil das iPad Mini unterstützt es nicht und wäre zwar wahrscheinlich lustig anzusehen, aber verständlich. Und ja, am Mac ist mir heute eingefallen, stimmt, da war ja was, aber ich habe es mir bis jetzt noch nicht angeschaut. Ich muss aber sagen, jetzt rein von dem, was ich bisher gesehen habe, glaube ich, wäre es auch nicht das, was ich am Mac suchen würde.
Aber überhaupt nicht.
Ausprobieren werde ich es wohl doch mal. Wer weiß, vielleicht gefällt es mir dann doch. Mhm. Aber bis jetzt noch nicht mal dran gedacht.
Ja, verstehe
ich. Ja, ich kann beim iPad eigentlich nicht bestätigen, was immer in den Betas oder auch zum Release gesagt wurde, dass es so instabil ist, weil es läuft eigentlich relativ stabil bei mir am iPad und ist jetzt doch schon ein paar Jahre alt. Ich bin aber trotzdem am iPad jemand, der da lieber Fullscreen arbeitet. Darum meinte ich eben auch, externer Monitor, Support, wird das wahrscheinlich nochmal ändern, weil ich glaube, dann wäre es schon cool, wenn du mehrere Fenster einfach wie am klassischen Desktop nebeneinander aufmachen kannst. Am Mac, muss ich sagen, mag ich den Stage Manager mittlerweile ziemlich gern, weil ich gerade, wenn ich arbeite, mir jetzt immer wieder so Gruppen baue und es eigentlich super praktisch finde, dass alle anderen Fenster dann verschwinden und aber auf die Seite verschwinden. Ich minimiere sonst die Apps ins Dock, ins App-Icon rein. Und ich muss sagen, dieser Zugang, dass sie jetzt auf die Seite verschwinden und ich sie aber trotzdem gleich wieder griffbereit habe, funktioniert für mich ganz gut eigentlich. Und ich
aber total spannend, wie jeder so einen komplett anderen Workflow hat. Also am iPad, muss ich zugeben, habe ich keinen Workflow. Also da ist ad hoc, alles, was ich mache, mache ich irgendwie. Aber am Mac seit Jahren, also vielen, vielen Jahren, also fast 15 jetzt, glaube ich, hat sich mein Workflow wenig verändert eigentlich. Ich bin sehr viel mit Command-Tab unterwegs, habe sehr viele Fenster offen, bin eher Keyboard-lastig, wobei eine Änderung gab es schon, ich arbeite unglaublich gerne mit Fullscreen-Apps. Auch am Mac, auch am 34-Zoll Ultra-Wide-Monitor.
Wann kamen die nochmal mit Lion, oder? Weil
mit
ich glaub,
Lion,
seitdem 10-7, bin ich auch extrem auf Fullscreen-Apps eigentlich, vor allem, wenn ich keinen externen Monitor habe. Aber ich muss sagen, mit Stage Manager habe ich jetzt begonnen, wieder manche Apps eben auch nicht im Fullscreen zu nutzen. Also gerade wenn man irgendwie ein Stand-Up-Call hat, wo ich irgendwie in Chrome das Video-Meeting offen habe und dann parallel noch eine Notiz-App offen habe und dann irgendwie, weiß nicht, ein weiteres Browser-Fenster parallel mit Jira oder so.
Das ist total schwierig für mich so.
Recht praktisch.
Ist total schwierig für mich, Workflow zu ändern. Also ganz, ganz schwer am Mac, wo ich sage mal, meine Hauptproduktivität passiert. Ich weiß, auf meinem 34-Zoll Ultra-Wide-Monitor sollte ich 2 oder 3 Fenster nebeneinander verwenden, weil die Wahrheit ist, gerade mit Webbrowsern, die meisten Seiten sind nicht ausgelegt auf extreme Breite. Und ganz oft kriege ich einfach 2/3 des Bildschirms weiß auf der Seite. Trotzdem.
Ich wollte gerade fragen, ob du wenigstens Dark Mode verwendest.
Tue ich,
oder ja. Ob du dir im Browser, im Fullscreen dann richtig schön weiß gibst.
Mal so, mal so. Nein, aber ja, tue ich. Aber trotzdem, ich weiß, dass es verschwendete Real Estate ist am Display und trotzdem fühlt es sich falsch an, ein Fenster nicht im Vollbild zu haben. Also ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich gehe dann doch immer wieder zurück zu einem Vollbildfenster. Also Workflow anpassen am Mac für mich persönlich ganz schwierig. Und für am iPad, wie gesagt, da habe ich keinen wirklichen Workflow. Da ist sowieso alles ad hoc. Und als einer, der am längsten am Mac arbeitet von uns allen, Alex, deine Workflows am Mac müssen ja schon sehr alt eingesessen sein.
Ja, das ist richtig. Und ich werde jetzt auch was sagen, das euch vielleicht schockiert. Aber ich bin auf den Mac selber noch auf macOS Monterey. Ich habe noch nicht upgegradet. Daher kann ich nicht sagen, wie das mit Stage Manager genau funktioniert. Aber ich bin es auch mittlerweile gewöhnt, nur einen Bildschirm zu verwenden. Und bin eigentlich mit Magnet sehr glücklich und habe eigentlich alles, was geht im Vollbildmodus.
Im echten Vollbildmodus oder
maximiert oder Fullscreen grüner Knopf?
Was ist für euch der echte Vollbildmodus?
Grüner also, Knopf.
Für mich ist es Fullscreen, aber nicht im macOS Fullscreen-Modus.
Also den, was ihr als echten Fullscreen-Modus bezeichnet, den verwende ich eigentlich gar nicht. Da fühle ich mich eingesperrt.
Also das, was ehemalig Spaces war.
Ja, richtig.
Okay, ja. Das ist das, was ich mittlerweile sehr lieben gelernt habe.
Ja, da bin ich beim Alex. Ich habe zwar fast nur Fullscreen-Fenster oder wie er halt quasi ein Grid an Fenstern, die nahtlos aneinander schließen, aber den Fullscreen-Modus, der ist mir dann auch zu eingeschränkt und springt zu oft hin und her zwischen Fullscreen und wenn man dann doch mal was anderes haben will.
Ich meine, vielleicht ändert sich das in Zukunft, weil ich ein Gerät mit Notch habe, aber im Moment finde ich das einfach viel ästhetischer.
Ja, aber du wirst merken, also als jemand mit Gerät mit Notch, du merkst es nicht, weil die Menüleiste oben einfach ein bisschen breiter ist auf dem Gerät mit Notch, sodass die Notch nur die Menüleiste abdeckt. Also dein Fenster bleibt, deswegen hat sich auch beim M2 MacBook Air der Aspect Ratio vom Display ein bisschen geändert, sodass du ohne Notch und Leiste oben trotzdem noch dasselbe Bildverhältnis hast, das du vorher hattest.
Ja, aber wenn ich jetzt konzentriert arbeite, habe ich immer noch dieses schwarze Loch da oben, das meine Aufmerksamkeit raubt.
Wie machst du es am iPhone?
Am iPhone habe ich mich gewöhnt, aber das verwendet man ja auch anders.
Das heißt, du glaubst nicht, nachdem du dich am iPhone dann gewöhnt hast, wenn du einen Mac hättest mit Notch, würdest du dich dann dort nicht dran gewöhnen? Ich glaube schon.
Also, sie stört mich ja nach wie vor. Ich habe nur damit gelernt zu leben und freue mich auch schon auf ein Gerät mit einer Dynamic Island. Vielleicht wäre das auch für mich am Desktop nachvollziehbarer.
Oder auf Dynamic Island am Desktop? Ja, vielleicht. Also ich mag die Dynamic Island am iPhone sehr. Ich finde das total in Ordnung. Sie stört mich auch wirklich nicht im Alltag. Ich starre auch nicht hin oder so die ganze Zeit. Ich meine, jetzt gerade, wo wir reden, drüber schon, aber sonst. Und es ist ein
unglaublich... Bitte? Wenn wir jetzt alles kombinieren, eine Dynamic Notch wie am iPhone.
Dynamic Island.
Aber Dynamic Island, Entschuldigung. Am Mac heißt vielleicht Dynamic Notch, was wissen wir. Und dann die seitliche Kamera vom iPad Pro und Stage Manager. Vielleicht
müsste man sagen, Island, dass das neue Stage Manager eine U-Form hat.
Möglicher Möbius Strip.
Genau, ja. Ja, ich meine, da kommt sicherlich noch ein bisschen Innovation dazu und wird sicherlich spannend sein. Was ich über die Dynamic Island noch sagen kann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe. Ich persönlich finde sie auch deswegen so unglaublich praktisch, weil es ein super App-Switcher ist zwischen zwei Apps im Hintergrund, die ich zuletzt verwendet habe. Also wenn sowas ist wie Musik oder Navigation oder ein Timer oder ganz egal was es ist und es hat eine Dynamic Island Complication oben, dann ist es auch ein schnelles Wechseln zwischen den beiden aktuellen Fenstern, mit denen ich arbeite. Und das ist auch am iPhone ziemlich cool. Also das gefällt mir mehr und mehr, desto länger ich das iPhone 14 Pro Max verwende.
Alex. Zum Stage Manager auf iOS. Ich habe es während der Beta getestet, habe etwas gebraucht, bis ich verstanden habe, dass man eine Maus dazu anschließen muss, was ja auch durchaus Sinn macht, weil man ja keine Input-Möglichkeit sonst am externen Display hat. Mhm. Aber es ist jetzt kein Feature, das ich mir wirklich wünsche.
Ja, sehe ich leider auch so. Also ich habe mich sehr gefreut drauf. Vielleicht wirklich mit externem Display ein bisschen, aber ich glaube, wir werden sehen, ob es dann wirklich Sinn machen wird am Ende des Tages. Workflow-Änderungen sind immer schwierig. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben ganz viel in den letzten Folgen auch schon drüber geredet. Es ist jetzt entschieden, ab 2024 ist USB-C auf Mobiltelefonen, Laptops, Tablets etc. verpflichtend in der EU. Und zwar diesmal wirklich verpflichtend, nicht so wie die letzten 10 Jahre, wo es so ein Hin und Her war, vielleicht verpflichtend, ein bisschen verpflichtend, aber dann doch nicht. Aber jetzt ist es verpflichtend. Das heißt, Apple hat auch offiziell dazu Stellung genommen in einem Interview. Sie werden sich an die Regeln halten, egal in welcher Form. Ich weiß, Hannes, für dich ist das Geburtstag, Weihnachten, Namenstag, alles gleichzeitig.
Nicolo,
danke. Stimmt. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich bis jetzt immer nicht unbedingt ein Fan von USB-C jetzt am iPhone war, für mich ist es für jetzt und für die nächsten paar Jahre, ich sage einmal, okay. Ich bin nicht begeistert, so wie du. Ich bin noch nicht ganz, ganz stark dagegen. Aber für den Status quo jetzt gerade finde ich es okay. Und das liegt natürlich auch daran, dass USB-C jetzt rein von dem, egal welches Protokoll dahinter steckt, jetzt ob Thunderbolt oder USB, rein vom physischen Stecker her, ist halbwegs zeitgemäß, sagen wir es mal so. Er ist super weit verbreitet und er ist einfach ein wirklicher Standard. Die Frage für mich ist nur, wie lange noch? Also wenn diese EU-Resolution damals durchgegangen wäre, wo das zuerst vorgeschlagen wurde, dann hätten wir jetzt Micro-USB auf allen Geräten. Und ich glaube nicht, dass wir glücklich wären. Und die Frage für mich, die sich stellt, ist, schadet das Innovation, wenn es vorgeschrieben ist? Heißt das für einen Hersteller, ich brauche mir eh keinen besseren, dünneren, schnelleren, sicheren Stecker überlegen, weil ich darf ihn ja eh nicht verwenden? Oder Adapter darf ich ja auch nicht. Nein, ich darf ihn nicht verwenden eigentlich. Und wie lange braucht die EU dann, um einen neuen quasi Stecker zu beschließen, der den dann wieder ersetzt? Alex? Was sagst du?
Bei Micro-USB gebe ich dir recht, das wäre sicher zu einem Problem geworden, aber wenn man sich anschaut, was es alles an Zubehör über USB-C gibt, dann ist das vielleicht wirklich ein Anschlusstyp, den wir die nächsten Jahrzehnte haben werden.
Entschuldigung, das gleiche Argument haben wir über USB-AB, also denen wir heute als Drucker-USB kennen, hätten wir auch machen können.
Ja, aber dann kann man das iPhone nicht so dünn bauen.
Ja, genau darum geht's. Genau darum geht's. Wie dünn ist denn das nächste iPhone vielleicht? Vielleicht ist es nur noch halb so dick. Dann geht sich USB-C nicht mehr aus, aber ich darf es nicht so bauen, weil ich muss USB-C verbauen. Und das ist genau mein Problem.
Also ich kann mich ehrlich gesagt an niemanden erinnern, der über USB-A oder USB-B gesagt hätte, das ist der Weisheit letzter Schluss.
Aber vielleicht. USB waren schon viele der Meinung.
Das Ding ist, ich hätte dir lange Zeit recht gegeben mit allem, was du gesagt hast, aber die EU hat nichts vorgegeben und der Effekt, den wir aktuell haben, ist, dass das iPhone zum Beispiel immer noch Lightning hat, der jetzt mittlerweile 10 Jahre alt ist, glaube ich, immer noch USB-2 Geschwindigkeiten hat,
das ist richtig.
Sich nicht verbessert hat und im Prinzip ist all das, was du gerade als Argument vorgebracht hast, der Fall am iPhone. Also es hat sich einfach nichts getan, sehr lange. Und es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich seit längerer Zeit darauf hoffe, dass auch am iPhone endlich USB-C kommt. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade bei der letzten Vorstellung die Apple Remote, die sogar auf USB-C gewechselt hat, wenn ich mich recht erinnere. Also die Zeichen sind ja sowieso schon zu sehen. Aber Tatsache ist, beim iPhone sind all diese Verbesserungen, die auch ich normalerweise sehen würde, wenn es keine Vorschrift gibt, trotz allem nicht eingetreten. Also mittlerweile bin ich ein bisschen von dieser Hoffnung, dass alles besser wird, wenn man den Anschluss nicht vorschreibt, abgekommen. Aber ich sehe natürlich auch das Problem, was, wenn was Besseres kommt. Ich glaube allerdings, dass die Situation mit USB-C jetzt doch eine etwas einzigartigere ist im Vergleich zu den vorhergehenden Steckern. Wir haben schon sehr lange USB-C, wir haben schon sehr viele Generationen an USB-C und Thunderbolt, was es jetzt nicht unbedingt leichter macht oder nicht unbedingt dafür spricht, weil das auch wieder etwas verwirrend ist. Aber ich glaube, die Steckerform ist mittlerweile an einem Punkt, wo sie kaum mehr verbessert werden kann und auch nicht verbessert werden muss. Also ich glaube, dieser Stecker ermöglicht eigentlich, wenn man sich auch anschaut, wie sich die Übertragungsgeschwindigkeiten gebessert haben.
Ja, aber das ist, weil du das gerade sagst, ja, der Stecker ist jetzt, sagen wir mal, wird oder ist jetzt genormt. Es gibt USB-C für alle. Das löst aber das unterliegende Problem USB-C nicht, weil es x Kabelstandards gibt, die verschiedene Möglichkeiten. Es gibt reine Ladekabel. Es gibt PD, Power Delivery Kabel bis 140 Watt. Es gibt welche, die können Daten übertragen zu Geschwindigkeiten von USB 3.0 oder 3.1. Es gibt welche, die können Thunderbolt. Es gibt welche, die können Daisy Chain durchlassen mit Hilfe von Thunderbolt und welche, die das nicht können. Also in Wahrheit haben wir zwar einen Stecker, aber 17 Kabel dahinter immer noch. Und das finde ich für einen Consumer noch schwieriger zu verstehen, als passt oder passt nicht. Physisch.
Das liegt aber nicht am Stecker selber.
Gebe ich dir schon recht, dass es jetzt nicht unbedingt das Problem des Steckers ist, aber ich wusste mit Lightning immer genau, was ich kriege. Und da glaube ich, sind wir uns alle einig. Jeder, der den Lightning ansteckt, weiß, er kann immer laden. Mag sein, ich gebe dir recht, ja. Aber ich kann immer das Gerät laden und ich kann immer Daten übertragen.
Ja, mit Gerätladen, das ist ja das Einzige, was bei USB-C auch funktioniert. Also ich könnte bei, glaube ich, quasi keinem USB-C-Kabel, das ich im Haushalt habe, sagen,
dass was du im Haushalt unterstützt. Hast. Aber welches der Kabel kann zum Beispiel mit 20 Watt laden, mit 30, mit 40, das, mit 60, mit 80?
Das könnte ich nicht sagen, von keinem einzigen Kabel. Ich habe sogar letztens relativ viel Zeit damit verbracht, zu versuchen, meinen PlayStation-Controller wieder mit der PlayStation zu verbinden. Und
Micro-USB, oder?
Nein, USB-C bei der PlayStation 5 und habe sehr lange gebraucht, herauszufinden, warum es nicht funktioniert, weil ich nämlich reine Ladekabel verwendet habe und Datenübertragung nicht unterstützt wurde und das für das initiale Pairing allerdings notwendig ist. Also dieses Problem kenne ich definitiv und ich würde mir wünschen, die Kabel wären beschriftet.
Ja, ich verstehe. Also ich finde, dass das sozusagen und durch das Eröffnen des USB-C-Steckers auf noch mehr Geräten, weil wir kennen das Ganze beim MacBook ja auch. Hast du ein stärkeres MacBook wie ein Pro 14 Zoll oder Pro 16 Zoll, lädst du ja nicht mit 20, 30 oder 40 Watt, ja, sondern du lädst mit 60 bis 100 Watt. Und du musst natürlich ein USB-C-Kabel haben, das diese Power Delivery Level auch durchreichen kann. Und das hast du teilweise nicht. Oder Leute kaufen so USB-C-Port-Adapter, also weißt du, USB-C auf USB-A, Micro-USD, HDMI, alles dazu. Und stecken ihr USB-C-Ladegerät hinten durch an, aber dieser Hub erlaubt nur 60 Watt durchladen über PD und du hängst ein 100 Watt Netzteil an und dein 16 Zoll MacBook Pro lädt nicht schnell genug. Also wir haben einen wirklichen Kabel- und Standard-Dschungel innerhalb des Standards, quasi Substandards, wenn wir wollen. Ich fand einfach, dass Lightning ein sehr geordneter, klarer Zugang war. Laden geht immer. Die hinten ein C haben statt einem USB-A, laden schneller. Die USB-A haben, laden langsamer und Daten übertragen können alle gleich. Ist einfach einfach. Und bezüglich Innovation, wer weiß, wie schnell Apple das ganze Thema kabellose Datenübertragung, AirDrop etc. weiter vorangetrieben hätte, wenn Lightning nicht USB-C 0 geblieben wäre.
Ich gebe dir recht, dass es bei Lightning einfach ist. Das liegt aber möglicherweise auch an den Geräten, die Lightning unterstützen. Da haben wir das iPhone, das vom Ladestrom relativ wenig braucht und Datenübertragung nebensächlich. Wir haben diverses Zubehör wie Mäuse, Tastaturen, selbe Situation. Ladestrom, den man braucht, gering. Datenübertragung, wenn überhaupt, in vielen Fällen nur ein kurzes Hey, da bin ich. Ich würde mich gerne mit dir verbinden. Und am MacBook hast du kein Lightning, weil die Situation dort komplizierter ist, weil mehr Strom benötigt wird, die Datensituation eine andere ist. Also ich glaube, Lightning ist durchaus für die Geräte, an denen es bisher war. Und da sieht man, beim iPad war die Grenze vielleicht in vielen Fällen schon erreicht. Und deswegen hat man dann auf USB-C gewechselt. Für die Geräte, wo es war, hat es gereicht, aber das ist halt nicht umfassend genug. Und die Frage ist, lohnt es sich am iPhone Lightning beizubehalten oder ist es ein größerer Vorteil, auch hier auf USB-C zu wechseln, wie bei allen anderen Geräten, gleich wie bei denen, die mit Lightning eben nicht auskommen?
Die Frage zum Beispiel ist jetzt, um Konformität beizubehalten, muss ich USB-C oder darf ich auch portlos? Ich muss USB-C, glaube ich jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ich glaube, das kabellose Laden ist momentan noch nicht geregelt. Ich bin mir nicht sicher, ob es etwas gibt, das ausschließt, dass man auf einen physischen Ladeanschluss verzichtet. Ich würde sagen, nein. Ich bin mir aber auch nicht 100% sicher.
Das finde ich einen interessanten Ansatz, weil meine Theorie früher, wo wir darüber geredet haben, war ja immer, normale iPhones werden portlos und nur mit MagSafe und die Pro-iPhones bekommen USB-C mit Thunderbolt-Protokoll dahinter für Datenübertragung, für ProRes-Videoübertragung etc., wo du halt wirklich viele, viele Gigabyte sammelst innerhalb von Sekunden. Wahrscheinlicher ist wahrscheinlich aber, dass alle USB-C bekommen und die Pros dann vielleicht Thunderbolt oder USB-C 4 bekommen als Standard, um Daten schneller zu übertragen. Das wird auf jeden Fall interessant. Apple könnte auch, und das, ich meine, ich will jetzt nicht Boshaftigkeit unterstellen, aber zumindest um Kaufentscheidungen zu trimmen, sagen wir es mal so, könnte USB-C als Stecker verbauen, aber USB-C laden trotzdem limitieren an den unteren iPhones mit 20 Watt zum Beispiel.
Gibt oder auch die Übertragungsgeschwindigkeit.
Oder auch die Übertragungsgeschwindigkeit auf USB 2 regeln quasi. Und wenn du schneller laden willst, musst du MagSafe, weil sonst geht es nicht.
Also, ich sehe allerdings nicht wirklich einen, also abgesehen von der Übertragungsgeschwindigkeit, die man, glaube ich, bei den Pro-Geräten argumentieren kann, dass sie schneller ist, weil größere Datenmenge durch Bilder und Videos, sehe ich jetzt bei der Ladegeschwindigkeit, glaube ich, keinen Grund.
Naja, man darf eins nicht vergessen. Jahrzehntelang hat Apple das MFI-Programm gehabt. Jeder Kabelhersteller, der offiziell keine Fehlermeldung sozusagen am iPhone haben wollte, mit jeder kennt sie, dieses Zubehör wird vielleicht nicht unterstützt, muss die Spitzen von die Lightning-Spitzen von Apple kaufen als Kabelhersteller. Das heißt, Belkin, Nomad, Native Union, wie auch immer alle Hersteller heißen, kaufen diese Lightning-Spitzen bei Apple ein und verbauen diese dann in ihren Kabeln. Und dann kriegst du keine Fehlermeldung, das Ganze funktioniert zertifiziert, hat mit Sicherheit zu tun, hat mit Kompatibilität zu tun, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass diese Lightning-Spitzen im Schnitt $4 kosten bei Apple. So, jetzt mit USB-C fällt all das weg. Die ganzen MFI-Gebühren sozusagen an Apple gibt es nicht mehr, weil USB-C ist ja ein offener Standard. Das ist ja mitunter ein Grund, warum viele wollten, dass der Standard aufgemacht wird und dass dieser Kabelstandard für alle verfügbar wird. Da sehe ich aber schon einen interessanten Ansatz für Apple zu sagen, okay, MagSafe, made for MagSafe, kriege ich immer noch Royalties. Ich limitiere die Ladegeschwindigkeit über USB-C am iPhone. Weil Sicherheit. Ich kann nicht kontrollieren, welche Adapter du ansteckst und mit höheren Wattzahlen mehr Brandgefahr oder keine Ahnung was. Und deswegen komm lieber MagSafe und lade so. Sehe ich schon als Option, dass das passieren könnte.
Ich glaube auch, dass MagSafe auch durch diesen Schritt sehr viel mehr Aufmerksamkeit genießen wird in Zukunft.
Also nicht falsch verstehen, MagSafe ist besser. Da gibt es für mich keine Frage. MagSafe ist ein idealer Ladestandard. Interessant wird es dann, ob du den MagSafe-Adapter am iPhone anstecken kannst und dann hinten am iPhone. Was dann passiert. Aber ja, abgesehen davon. Ja, MagSafe ist, glaube ich, auch der richtige Weg, um das Ganze mehr kabellos zu bekommen. Ich meine, solche Argumente, wie von wie man früher gehört hat, wegen Wasserdichtheit und so weiter, also USB-C ist ja kein Thema. Android schafft es schon seit Ewigkeiten, oder Entschuldige, nicht Android, aber Samsung und andere Hersteller schaffen es seit Ewigkeiten, die Ports so wasserdicht zu halten, dass das funktioniert. Das dürfte auch kein Argument sein. Es wird also ab 2024, das heißt, wir rechnen eigentlich schon mit den 2023 iPhones im September, wird es verpflichtend sein, in der EU USB-C anzubieten oder zu haben. Das heißt, nächste iPhone 15 Generation können wir schon erwarten, dass sie mit USB-C ausgestattet sein wird. An dieser Stelle kommen wir zu unserem Sponsor der heutigen Folge. Das ist die Firma Upstream aus Dänemark, einer der Marken, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Upstream baut ganz spannende Produkte im Bereich nachhaltige Technologie. Das heißt, sie haben Wireless-Charger und Steckdosenadapter, USB-C und USB-A-Netzteile. Und die werden in den meisten Serien aus Post-Consumer-Plastik gebaut. Das heißt, das sind Produkte, die bereits aus recyceltem Plastik hergestellt werden. Upstream's Mission draußen ist es, Produkte zu verkaufen, um die ökologische Belastung der Elektronik draußen zu reduzieren. Und sie haben ein paar Produktserien, die sie zirkulär nennen, also zirkular. Hier werden für jedes Produkt das Äquivalent von 15 Plastikflaschen aus dem Meer gefischt und daraus ein eigenes Material, das sie entworfen haben, werden die Produkte hergestellt. Und die Produkte selber sind wieder recycelbar. Das heißt, das Ganze ist wirklich so eine zirkulare Logik. Es ist recycelt und es ist nachher recycelbar. Vielen Dank an dieser Stelle für Upstream, für eure Unterstützung bei unserem Podcast. Die Produkte werdet ihr verlinkt finden in den Shownotizen wie jedes Mal. Hannes, du hast einen Outlook für uns.
Ja, vor kurzem wurde von Apple angekündigt, dass im Zuge von iOS 16.2, das gerade entwickelt wird und in den kommenden Wochen final veröffentlicht werden wird, einige neue Verschlüsselungsmaßnahmen zur Verfügung stehen werden für iOS-Devices. Das bedeutet, dass es erstmals auch möglich sein wird, beispielsweise Backups komplett end-to-end zu verschlüsseln oder auch, was ja in den vergangenen Monaten auch oft diskutiert wurde, zum Beispiel iMessage-Nachrichten wirklich an jedem Punkt verschlüsselt aufbewahren zu können. Es gibt außerdem noch einige weitere tiefergreifende Möglichkeiten, vor allem für beispielsweise Journalisten, die ermöglichen sollen, die Daten besser zu schützen. Das ist vor kurzem angekündigt worden, wird in den kommenden Wochen mit iOS 16.2 dann allen Nutzern zur Verfügung stehen und wir werden es uns dann bei dieser Gelegenheit demnächst auch mal etwas näher ansehen und beleuchten, welche Möglichkeiten neu dazukommen und vielleicht auch was davon für uns als normale Nutzer sinnvoll ist und was vielleicht gar nicht so sehr die durchschnittlichen User betrifft, sondern wirklich besonders exponierte Personen wie Politiker, Journalisten oder ähnliches und womit man sich vielleicht gar nicht im Alltag herumschlagen sollte, sondern sich auf das konzentrieren kann, was tatsächlich auch für Durchschnittsuser interessant ist.
Danke, Hannes. Wir werden das Thema in den nächsten Folgen aufgreifen, sobald es verfügbar ist. Und sobald wir auch die Möglichkeit hatten, uns ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen. Das letzte Thema für heute ist ein, ich will nicht sagen Nachrichtenteil, sondern es ist ein Tipps- und Tricks-Teil, etwas, was es schon ganz lange gibt in der Apple-Welt, worüber aber sehr wenig gesprochen wird. Das ist das Thema der Qualitätsprogramme. Wie wahrscheinlich die meisten oder alle wissen, Apple bietet ein Jahr Garantie auf all ihre Produkte und in dieser Zeit repariert oder tauscht Apple das Produkt aus. Jetzt gibt es immer wieder Fälle, wo viele Jahre später Apple draufkommt, hoppala, das Produkt hatte doch ein größeres Problem als gedacht in dem Zeitraum und Apple deckt eine Reparatur danach auch noch ab, das heißt nach der Garantie. Das nennt Apple dann ein Qualitätsprogramm. Es gibt einige aktive Qualitätsprogramme, das heißt aktuell Themen, wo Apple Produkte repariert oder austauscht, auch weit nach der Garantie. Und wir werden einen Link zu diesen Qualitätsprogrammen in die Shownotes hineingeben. Und das betrifft, und ich gehe jetzt nur ein paar durch, so etwas wie das Tastaturproblem, das es auf vielen, vielen MacBooks gab, dass Tasten stecken bleiben oder unabsichtlich Tastendrücke sozusagen registriert werden. Das wird 4 Jahre nach dem ersten Verkauf immer noch für ein kostenloses Keyboard herangezogen. Das heißt, man kann zu einem Apple Service Provider gehen und kostenlos die Tastatur austauschen. Wir haben solche Qualitätsprogramme für die ersten AirPods Pro, bei Tonproblemen werden die immer noch ausgetauscht. Apple Watch Serie 6, wenn der Bildschirm leer bleibt und auch außerhalb der Garantie, wird dann die Apple Watch ausgetauscht. Habt ihr schon, also ich weiß es bei den meisten von euch, aber welche Berührungspunkte hattet ihr bis jetzt mit Qualitätsprogrammen?
Also ich habe bei meinen AirPods Pro vor kurzem erst wieder einen Austausch vorgenommen. Da gab es bei der ersten Generation das Problem, dass nach einiger Zeit so gewisse Nebengeräusche in den Kopfhörern zu hören waren, so ein Knacksen, Knistern, das glaube ich irgendwie teilweise von versehentlich aufgegriffenen Außengeräuschen stammt und Mitte der Zeit recht merkbar wurde und da habe ich tatsächlich sogar schon zweimal die AirPods ausgetauscht. Also einmal vor einem Jahr im Sommer, glaube ich, war einer betroffen. Jetzt habe ich es vor kurzem wieder gemerkt und da wurden sogar beide AirPods ausgetauscht. Ich habe es nur bei einem gemerkt, nämlich bei dem, der voriges Jahr nicht ausgetauscht wurde. Und was Apple dann macht in diesem Fall, ist, dass sie die AirPods testen. Die haben da scheinbar ein eigenes Testgerät, dass sie sich hineinstecken, gewisse Geräusche abspielen und vergleichen, was dann auch die Mikrofone der AirPods aufnehmen und anhand dessen dann feststellen können, ob die Geräte tatsächlich betroffen sind. In dem Fall war scheinbar sogar der eine AirPod betroffen, bei dem ich es noch gar nicht gemerkt habe. Hat mich sehr gefreut, weil ich nehme mal an, ich hätte es dann wahrscheinlich 4 Wochen später begonnen zu bemerken und habe es mir somit gespart, das nochmal austauschen zu lassen.
Und natürlich bekommst du AirPods mit neuen Akkus in dem Fall. Also es hat immer so angenehme Nebeneffekte.
Mit neuen Akkus, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt. Ich habe mittlerweile auch relativ viel Silikon-Tipps für die AirPods Pro, weil du nämlich auch jedes Mal neue Silikon-Tipps in jeder Größe dazu bekommst. Also da hätte ich auch einige anzubieten, falls jemand von euch mal welche braucht. Aber die Akkus sind natürlich auch ein netter Nebeneffekt, über die ich mich auch sehr gefreut habe.
Eine Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss, ich meine, bei den AirPods Pro, glaube ich, ist es nicht so, da gibt es wirklich einfach ein paar Produktreihen oder Produktionsreihen, die betroffen sind und manche nicht. Bei dem Thema Keyboard-Austausch, das ich vorher erwähnt habe, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen gerade das MacBook Air, das alte meiner Mutter, bekommen von 2019, wo die Tastatur genau dieses Problem hat, dass immer wieder Tasten registriert werden, obwohl sie sich gar nicht drückt oder dann drückt sie drauf und dann kommt nichts. Das hat mit Verschmutzung, aber auch mit der Bauweise der Tastatur zu tun. Und Apple tauscht das kostenlos aus. Das heißt, man bekommt eine neue Tastatur, ein neues Topcase in dem Fall und bei MacBook Air auch einen neuen Akku, weil das Teil des Topcases ist. Nur Apple verbaut das gleiche Keyboard wieder. Das heißt, sie erkennen an, dass es ein Produktion, also ein Designfehler ist des Keyboards. Nicht eines ist defekt oder eine Reihe ist defekt, sondern ihre Bauweise ist das Problem. Nur sie tauschen es gegen die gleiche Bauweise aus. Das heißt, man ist jetzt nicht immun davor, dieses Problem einfach wieder zu bekommen, sondern Apple bietet eine Möglichkeit, das Gerät nach einer gewissen Lebensdauer immer wieder zu tauschen und reparieren zu lassen auf ihre Kosten. Aber sobald das dann aus ist, ist es dann wirklich aus. Es gibt leider keinen Upgrade für das Gerät oder Austausch. Anders ist es wirklich bei Defekten. Also wir haben zum Beispiel ein Problem beim iPhone 11 mit Touch-Reaktion des Displays und da sind einfach manche Display-Reihen davon betroffen und Apple tauscht das gegen eine Display-Reihe aus, die nicht betroffen ist davon. Wir werden die Qualitätsprogramme alle verlinken in den Shownotes. Und es gibt keine große Verständigung von Apple für diese Themen. Das heißt, es lohnt sich hier immer wieder mal hineinzuschauen. Also aus dem Jahr 2022 gibt es bis jetzt ein Qualitätsprogramm, vom letzten Jahr gibt es auch eines und von 2020 zum Beispiel gibt es 4 Stück, die aktuell sind. Das heißt, es lohnt sich wirklich hier immer wieder hineinzuschauen. Gut, ich glaube, das war somit die Folge für heute. Wir danken all unseren Zuhörern und freuen uns schon auf das nächste Mal. Schönen Abend noch. Bis dann.
Ciao.
Ciao.